Herzlich willkommen zu Folge 20 von Blame FM. Heute mit Timo und mir, dem Stefan. Das ist ein bisschen anders jetzt. Also erstmal frohes neues Jahr. Traditionell unsere Neujahrsfolge. Immer im Sommer. So, wir haben uns jetzt ziemlich genau ein Jahr nicht gehört und es war zu lang. Und deshalb haben wir jetzt beschlossen, dass wir es ein bisschen umstellen, wie wir den Podcast aufnehmen. Also vorher waren es ja immer extrem lange Folgen. Und jetzt vier Leute zusammenzukriegen, die jetzt mittlerweile auch Eltern geworden sind. abends für zwei, drei Stunden zusammenzukriegen, funktioniert nicht mehr so wie in Pandemie-Hochzeiten, wenn eh keiner was Besseres zu tun hatte. Würde ich mal so sagen. Und hat Timo sich prima überlegt, das kann er gleich auch nochmal erklären, dass wir es jetzt vielleicht so machen, dass wir einfach kürzere Folgen aufnehmen, monothematisch und auch mit den Leuten, die dann zum Zeitpunkt der Aufnahme Zeit haben. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht eine rotierende Besetzung. Manchmal sind wir vielleicht zu viert, manchmal vielleicht nicht. Aber wir wollen dafür jetzt wieder regelmäßig Folgen veröffentlichen, weil wir haben es ein bisschen vermisst, die Folgen aufzunehmen. Vielleicht habt ihr ja auch vermisst, die Folgen zu hören. Und deshalb versuchen wir es jetzt mal so. Ich will jetzt noch nicht sagen, auf was für eine Frequenz wir uns committen. Probieren wir es einfach erstmal eine Weile aus, wie es funktionieren wird. Und jetzt habe ich ganz viel geredet. Bei mir ist, wie immer, der zauberhafte Herr Timo Suhrmann, der jetzt neu Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Und Dankeschön.
Bitte, erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben. Wie ist es dir im letzten Jahr so ergangen?
Ja, es ist viel passiert, ne? Ich habe heute auch noch drüber nachgedacht, dass es total abgefahren ist, als wir letzte Mal eine Folge aufgenommen haben. Da war, glaube ich, waren wir hier noch nicht mal schwanger.
Sowieso nicht.
Ich eh nicht, ne? Aber irgendwie ist man ja doch da mittendrin. Jetzt bin ich mittendrin, wirklich mittendrin mit dem kleinen Wupsi, hat sich sehr viel verändert. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr vermisst, die Folgen aufzunehmen und dachte mir, es wäre doch cool, wenn wir zumindest, wir haben uns vorgenommen, es alle zwei Wochen zu machen.
Sag es doch nicht.
Aber jetzt okay. Jetzt ist es raus. Aber mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich fände es trotzdem schön, weil ich es auch vermisse, einfach über nerdige Tech-Themen zu reden, und ich selber gemerkt habe, dass ich ein bisschen eingerostet bin bei den ein oder anderen Sachen und da vielleicht nicht mehr so ganz neu auf Scheibe bin. Und ich denke, wenn man das hier wieder nutzt dafür, um immer mal wieder über die neuesten Sachen, den neuesten heißen Scheiß zu reden, dann ist das doch eine ganz ganz schöne Sache. Genau. Und ansonsten, bin ich froh, wieder hier zu sein. Ich meine, arbeitstechnisch bin ich jetzt schon wieder seit, zwei Monaten am Arbeiten. Ja, habe im September einen Monat frei, da freue ich mich sehr drauf. Aber bisher klappt es ganz gut.
Ich freue mich auch sehr darauf. Es wird so schön.
Es wird großartig.
Ja.
Ja. Aber es klappt echt gut. Und ich meine, wenn es mal nicht so gut klappt mit dem Schlafen nachts, dann habe ich zum Glück immer noch eine Couch. Ja, wo ich dann drauf ausweiche. So ist das halt, ne? Genau.
Und ein Steam Deck.
Ja. Und ein Steam Deck. Was, by the way, einfach genial ist und wirklich ohne Probleme 60 FPS Diablo 4 packt, was unfassbar ist. Und 2 Stunden am Stück spielen auf Batterie. Ja, das ist geisteskrank. Also wirklich,
schon crazy.
Muss man nicht sagen.
Okay, Einstellung auf Low, muss man dazu sagen. Ja, klar. Das ist jetzt halt nicht irgendwie, aber trotzdem, also ich meine, eindrucksvoll.
Ja. Wirklich eindrucksvoll. Stefan, wie geht's dir denn? Erzähl doch mal einen Schwenk aus deinem Leben.
Ja, was ist das letzte Jahr so passiert? Also.
Stimmt, ich hätte noch viel weiter ausholen können.
Also weniger als bei dir, würde ich sagen. Also auch so weniger krass Lebensveränderndes als bei dir. Aber soweit geht es mir auch ganz gut. Arbeit ist reichlich, macht Spaß.
Ey, mir fällt gerade eine Sache ein, was auch super abgefahren ist. Als wir letzte Mal eine Folge aufgenommen haben, hattest du noch keine Hängematte.
Was? Ach Quatsch.
Es gab ein Leben vor der Hängematte.
Nee, also ich hatte keine aufgebaute Hängematte. Mittlerweile, okay, ist das krass, ist das so lange her? Okay, Freunde, okay, darüber müssen wir kurz reden. Also ich hatte so eine eine portable Hängematte mit so einem Metallgestell, die man überall mit hinnehmen kann und aufbauen kann, und dann kann man sich halt irgendwo hinflocken. Und ich hatte die mal auf dem Balkon aufgebaut. Und dann auch wieder abgebaut und so. Und dann lag sie unaufgebaut rum. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, Island Time Forever quasi war das Motto und habe mir die Hängematte permanent in mein Arbeitszimmer gebaut. Das sieht man jetzt auch bei Videokonferenzen im Hintergrund. Das hat schon für Unterhaltung gesorgt. Aber es ist großartig. Also ich verbringe jeden Tag, jeden Tag mindestens eine Stunde da drin. Und es ist einfach großartig. So.
Ich finde es auch abgefahren, dass du jetzt für diese Podcast-Folge aus der Hängematte heraus bist und dich auf deinen Stuhl gesetzt hast. Ich meine, so eine Bedeutung hat die in dieser
Podcast. Ja, genau. Also weil auch das Mikrofon einfach am Schreibtisch festgeschraubt ist.
Also, okay, das könnte auch ein Grund sein.
Eigentlich der einzige Grund. Und hier und da tatsächlich mache ich auch etwas langweiligere Besprechungen aus der Hängematte, dann natürlich ohne Video, weil schon hier und da mal jemand seekrank geworden ist, wenn ich dann Video anhab. ich fand, zum Arbeiten taugt es natürlich nicht. Aber Hängematte ist einfach sehr entspannt. Ich kann das jedem nur empfehlen, der die Möglichkeit hat und im Ansatz Hängematten zu schätzen weiß. Es ist großartig.
Jeder sollte Hängematten zu schätzen wissen. Also
ja, also wenn nicht, finde ich sehr suspekt.
Ja.
Also es ist sehr suspekt.
Ist so. Ja. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen. Wir haben so einen relativ großen Balkon und dann quasi von einer Reling zur anderen mir eine Hängematte zu spannen. Meine Frau wäre auch am Start. Ich habe nur noch irgendwie keine passende gefunden, so Aufhängung und so, da muss ich mich mal mit befassen, aber ich werde auf jeden Fall auch ins Hängematten-Game einsteigen,
ja, das steht fest. Ich kann es nur empfehlen. Ich meine, es ist dann schon manchmal schwerer, sich dann daraus wieder aufzuraffen. Und ich habe tatsächlich jetzt auch so ein paar Mal, also was ganz gut ist, man kann da auch eine halbe Stunde oder so drin nappen, aber nicht länger. Und das ist dann halt so ein ganz guter Punkt, also so ein Halbstunden-Nap ist ganz gut. Darüber hinaus ist es ja manchmal schwierig, weil man dann nachts nicht schläft. Und deshalb, das ist so ziemlich optimal, ja.
Okay, apropos Nappen. Ich meine, gibt ja auch Tools draußen, die einem ermöglichen, noch mehr zu nappen. Bist du eigentlich auch schon einer dieser Turbo-Arbeiter, der drei Jobs gleichzeitig macht? Oder?
Nein. Also finde ich auch null erstrebenswert. Das amerikanische Phänomen nennt man dann Overemployment.
Stimmt.
Dann machen Leute 4 oder 5 Vollzeitjobs nebenher, komplett remote. Und verdienen dann halt einen Arsch voll Kohle. Aber mir wäre das viel zu anstrengend, obwohl die sich ja auch viel mit ChatGPT helfen, um dieses Arbeitspensum zu erreichen. Und es sollte wahrscheinlich die Überleitung sein zu.
Ja, genau.
Was ist mit ChatGPT, Alter?
Ja. Krass, ich meine, überleg mal, als wir das letzte Mal das aufgenommen haben, also gab es dieses Tool ja schon irgendwo sicherlich, aber es war noch nicht so breit in der Öffentlichkeit, ich kannte es auch noch nicht. Und jetzt kennt es einfach jeder und jeder nutzt es dafür. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir mittlerweile es fast gar nicht mehr vorstellen, ohne GitHub Copilot in VS Code zu entwickeln. Und ich nutze es gefühlt erst eine Woche, also wirklich jetzt produktiv. Ne? Ich meine, ChatGPT schon länger, aber mit Copilot wird es ja für uns cooler, erst richtig interessant.
Moment, das ist ja, du benutzt ja nicht das Standard-Copilot. Das finde ich nämlich tatsächlich persönlich ein bisschen underwhelming. Sondern dieses Copilot-Chat, oder?
Ja, auch. Echt, Stefan, gib noch mal normal Copilot eine Chance. Wirklich, also es ist so abgefahren. Ich hatte heute den Fall, dass ich habe 3 Zeilen Text irgendwie, die musste ich umformatieren. Und dann habe ich die einfach reingepastet. Der hat den Code erkannt. Der wusste, dass das eine YAML-Struktur ist. Der wusste, dass er diese Nicht-YAML-Sachen in die YAML-Struktur bringen muss. Und ich bin dann einfach nur mit dem Cursor, habe einmal Enter gedrückt, Tab, Tab, Tab und habe es fertig formatiert gehabt. Es ist so abgefahren. Also für solche Sachen ist selbst das normale Copilot genial. Also wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, schaut es euch an. Es wird zu euch zwar nicht komplett die Arbeit abnehmen, das definitiv nicht, aber es macht euch um einiges schneller. Vor allem bei halt, wie gesagt, solchen Formatierungssachen ist es genial. Und ich meine, wenn es halt um komplexere Sachen geht, da ist auf jeden Fall Copilot-Chat besser. Ich meine, wer das nicht kennt, es ist quasi ChatGPT in deiner IDE. Also es gibt sowohl für die JetBrains Suite als auch für VS Code. Wer was anderes nutzt, ist selber schuld.
Moment.
Nutzt du kein Eclipse mehr? Obwohl, ja, selbst Eclipse mittlerweile, glaube ich, auch VS Code irgendwie einsetzt und das für sich gemünzt hat. Also
Eclipse habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 15 Jahren benutzt. Vielleicht meinst du die JetBrains IDEs?
Die meine ich, also wer JetBrains oder VS Code nutzt, alles gut, aber wer was anderes als okay. Die beiden Universum nutzt, der, ja, keine Ahnung, ey, lösch dich.
Okay. Ja, direkt wieder kontroverse Meinung hier. Arbeite, also jetzt die ganze Wim-Fraktion und so hat schon die.
Oh ja, oh Scheiße, ja, stimmt, die habe ich vergessen.
Ja, ihr seid auch okay. Also die, aber die können die überhaupt Podcasts hören? Ja, es gibt auch so CLI-Podcast-Player.
Auf jeden Fall zu Copilot Chat. Also ich meine, es ist halt ChatGPT in deiner IDE, heißt, du kannst halt, der weiß halt, wo er sich gerade befindet. Also er hat die drei oder wie viele Tabs du auch immer in VS Code geöffnet hast, quasi als Kontext. Und auf Basis von diesen Files kannst du halt mit dem mit GPT-4 chatten und dem ganzen Fragen stellen zu deinem Code oder neuen Code generieren. Und da wird es halt richtig interessant, gerade für halt komplexere Sachen, weil der halt dir nicht einfach nur stumpf Code generiert, wie das halt bei ChatGPT ist, sondern das in deinen Kontext setzt. Heißt, der weiß auch, ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass ich irgendwie Kommentare machen musste, es waren schon ein paar Kommentare drin und was hat er halt gemacht? Er hat automatisch die Struktur von den bereits vorhandenen Kommentaren übernommen. Heißt, auch solche Sachen lernt er dann natürlich dadurch und dann wird es halt für Coding wirklich richtig interessant.
Ja, okay, das ist schon crazy. Also ich habe bis jetzt ChatGPT 4 benutzt, um so mir kleinere Skripte generieren zu lassen. Also
das ist unfassbar dafür, ne?
Also ein Beispiel so, ich habe hier ein Verzeichnis und bitte geh da rekursiv durch und lösch alle Bilder, die diesen Pattern haben. Und dieser Pattern kann eine ein- oder vierstellige Zahl sein. Und er hat mir das dann halt wirklich komplett als Bash-Skript generiert und es hat wunderbar funktioniert oder sowas. Oder geh rekursiv durch einen Ordner mit Markdown-Dateien und füge im Front-Matter den Key mit dem Standard-Value hinzu, es sei denn, das existiert schon, dann übernimm den Wert oder nimm den Wert aus einem anderen Front-Matter-Key. Und das war schon einfach crazy. Und ich meine, klar kann man das auch selber programmieren, aber es ist halt ein Unterschied, ob du 2 Minuten dafür brauchst, ja. Wenn du ChatGPT benutzt oder ob du halt eine halbe, dreiviertel Stunde dafür brauchst mit Stop and Go, weil du in der Dokumentation lesen musst und keine Ahnung was. Und er erklärt dir ja trotzdem, was er da programmiert hat und warum er was benutzt hat. Und das heißt, du hast diesen Lerneffekt, hast du ja trotzdem, aber halt destilliert auf dein konkretes Problem. Und du hast da so weniger Verlustleistung. Und mir hat es voll oft dabei geholfen, nicht so aus dem Flow zu kommen. Weil du hast dann ein Problem und anstatt dann zu recherchieren, stellst du ChatGPT eine Frage zu diesem Problem und er erklärt sie dann und oft präsentiert er dir die Lösung oder bringt dich auf jeden Fall auf die richtige Idee, dass du selber auf die Lösung kommst. So, und das heißt, du verlierst weniger Geschwindigkeit beim Entwickeln. Also das ist das, was ich jetzt so festgestellt habe.
Ja, voll.
Wie ich es benutze. Und einfach jemanden zu haben, mit dem du irgendwas Spezifisches diskutieren kannst, ohne dass der zwingend jetzt im Thema sein muss.
Ja. Also, ne, ja. Ich meine, so haben die das auch erklärt, warum die das halt oder jetzt generell Microsoft alles irgendwie Copilots nennen, weil die halt gesagt haben, oft ist es halt bei Problemen immer so gewesen, dass du irgendeinen Senior-Developer benötigst oder jemanden, der halt sich wirklich stark in dem Raum, was auch immer du halt machst, bewegt. Und du hast aber auch nur diesen einen Ansprechpartner halt oft. Das, ich meine, die Probleme werdet ihr alle mal gehabt haben und habe ich auch sehr häufig. Und ich meine, wenn du dann jemanden hast, wo du dann halt einfach, der immer verfügbar ist, den du immer fragen kannst, der alles, also nicht alles versteht, aber sehr viel davon versteht, dann ist das so, so, so extrem hilfreich. Und ich meine, was ich auch gemerkt habe, ist halt, dass alle Sachen, die du irgendwie so repetitive tasks, wie zum Beispiel, ich muss jetzt irgendwie in Azure DevOps 20 Service Principles anlegen oder 20 Service Connections anlegen. Ich frag einfach ChatGPT, ey, schreib mir mal ein Skript hier, worüber ich einfach, das hat halt Input, ein Array. Ich kann ihm angeben hier, dass das Azure DevOps Projekt, das sind die Konfigurationen für das Service Principle und ich möchte das bitte in Azure DevOps dann anlegen und dann schreibt er mir halt einfach das Skript und es spart mir so extrem viel Zeit, ne, und ich kann dann danach halt wieder mich darauf konzentrieren, halt weiter an dem eigentlichen Problem zu arbeiten. Genau das, was du halt gesagt hast, das ist absolut genial.
Ja, und ich glaube, ich würde es halt noch ein bisschen differenzieren wollen, dass es halt für Leute, die schon Ahnung haben, also die so ein bisschen weiter sind, auf jeden Fall ein hilfreicheres Tool ist, als jetzt für einen Junior-Entwickler, der gerade erst anfängt.
Ja.
Weil du natürlich viel besser verstehst, weil du es schon 1000 Mal gemacht hast, was du machen willst. Was bei einem Junior manchmal schon schwieriger ist, weil er hat halt die Aufgabe verstanden, aber hat noch gar keine Idee, wie er zu diesem Ziel kommt. Und wenn du noch so gar keine Idee hast, dann ist dein Prompt, also deine Anfrage an ChatGPT natürlich auch sehr viel genereller oder sehr viel unkonkreter. Und dann brauchst du natürlich sehr viel länger, um da zum Ergebnis zu kommen. Und vor allen Dingen tust du dich dann wahrscheinlich auch schwerer damit, eine Antwort zu bewerten. Also manchmal habe ich halt Antworten gesehen und weiß schon so, okay, das musst du gar nicht ausprobieren, weil das und das wird nicht funktionieren.
Ja, genau.
Und dann passt du den Prompt nochmal und sagst, ja, änder mal dies und das, so. Und da spart man sich halt sehr viel Zeit. Und das ist wirklich, also schon eindrucksvoll, wie das dann funktioniert. Und du brauchst halt jemanden, der die Dokumentation gelesen hat und sich gemerkt hat, die du dann fragen kannst. So, und davon gibt es ja nicht so viele Menschen.
Ja, ja, genau.
Und das ist wirklich extrem praktisch. Und sonst bist du halt auf Google und Stack Overflow unterwegs. Und ich glaube, auch für Stack Overflow könnte das ein großes Problem werden mit ChatGPT.
Ja, ey, voll.
So, ne?
Das habe ich mich auch. Weißt du, was ich mich letztens gefragt habe? Guck mal, wenn das jetzt irgendwann noch schlauer wird, ne? Jetzt gibt es ja, sag ich mal, Software für ganz viele verschiedene Problemstellungen. Warum soll es nicht in Zukunft, wenn die KI immer weiter, also quasi in uns endliche intelligent wird, warum soll es dann nicht eine Software geben, die alles kann? Also die kann Podcasts aufnehmen. Ja, also egal, was ihr euch vorstellt, du gehst dann da rein, meinetwegen ist es dann Google und das Ding kann alles. Weißt du, wie ich meine? Weil ich meine, wenn es halt immer intelligenter wird und immer eine noch größere Codebase versteht und das, ich meine, das ist ja aktuell das noch limitierendste, dass halt diese Tokengröße, du kannst dem halt nicht so extrem viel geben. Wenn das immer wieder, immer schlauer wird, immer mehr Informationen verarbeiten kann, das ist doch total abgefahren, oder? Darüber nachzudenken, dass du dann eigentlich nicht mehr so viele Softwarelösungen brauchst, sondern du hast dann im Zweifel vielleicht eine und die kann das so gut, dass die aber auch wirklich bis ins kleinste Detail alle Sachen abfrühstücken kann, ne?
Ja, klar, also ich denke, es wird mit einer größeren Integration in die ganzen Office-Produkte losgehen, schätze ich mal. Ich meine, im Moment hast du ja halt auch noch das, die Limitierung, dass ChatGPT keine Dateien erzeugen kann und sowas, ne? Oder auch keine Dateien direkt verarbeiten kann und so, ne? Und das wäre natürlich auch ein wichtiger Schritt in dem
Warte
Sinne.
Warte mal, das kann es aber schon, ne? Also du kannst bei GPT dem irgendwie sagen, ich glaube, bei dem neuesten mit den Add-ins kannst du sagen, please send me this as a downloadable file. So.
Und dann, okay.
Gibt er dir irgendwie, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, gibt er dir dann halt in dem Fenster einen File, was du dir downloaden kannst.
Ja, okay.
Ich meine, also das funktioniert schon.
Ich hatte so ein Beispiel, wo ich mir für Excel was generieren lassen wollte und das funktionierte dann natürlich nicht so und dann habe ich halt einfach CSV genommen. Ist ja ganz wunderbar. Und das ging dann auch. Und ja, es ist einfach generell hilfreich. Ich habe am Anfang auch so ein bisschen gebraucht, um besser zu werden, die Prompts zu schreiben.
Ja.
So, da muss man wirklich ein bisschen üben. Aber solange du dir klar bist, was du erreichen willst, funktioniert das ziemlich gut. Also wenn du eine konkrete Anfrage schreibst, kriegst du auch eine sehr konkrete Antwort.
Weißt du denn oder wusstest du, dass man ChatGPT auch einfach fragen kann, hier, du bist mein Prompt-Engineer? Stell mir bitte so viele Fragen, bis der perfekte Prompt rauskommt für meine Anfrage. Und dann kannst du mit einem Satz anfangen und dann hast du am Ende halt so ein, weiß ich nicht, 20 Zeiler komplett generiert, von dem der halt perfekt genau das abbildet, was du haben willst.
Ja, also du kannst ja völlig, völlig wilde Sachen machen. Also zum Beispiel einer hatte auch gesagt so, pass mal auf, du bist jetzt ein Text-Adventure und du beschreibst mir die Landschaften und benimmst dich dann halt wie ein Text-Adventure. Also das heißt, du beschreibst die Szenerie und dann kannst du sagen, ich gehe links. Mhm. Und dann beschreibt er dir die nächste Szenerie und was da passiert und so. Mhm. Und das finde ich halt auch völlig, völlig abgefahren, so, weil das eine kreativere Leistung ist, als ich erwartet hätte. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Kreativität und Schöpfung und so, weil im Endeffekt ist es ja so, dass er ja quasi mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächstbeste Wort für deine Frage findet.
Ja, genau.
So.
Ja.
Und im Moment müsste man ja eigentlich wahrscheinlich davon ausgehen, dass alles irgendwie ein Remix ist. Also, wo ist die Schöpfungshöhe? Er schafft selber ein Werk.
Aus dem Nichts, eigentlich schon, weißt du? Ne? Also eigentlich schon. Ich meine, du hast ja oft dann das Beispiel, wo es dann irgendwie, klar, es ist schon ein bisschen wie etwas, was du vielleicht schon mal gesehen hast, wenn du dir irgendwie so einen Standardcode generieren lässt, aber es ist immer ein bisschen anders. Weißt du, also und da genau da fängt ja dann die Schöpfung an, wenn du halt nicht mehr eins zu eins, so wie das am Anfang manche gesagt haben, jo, hier, das nimmt ja nur einen Stack Overflow an, Sir, und packt das einfach rein. Nee, so funktioniert das ja nicht, ne? Sondern der versteht ja wirklich, was du willst. Der kann aus deinen Wörtern einen Sinn erkennen und nimmt klar sein Wissen und packt das zusammen und generiert dann daraus was Neues, ne? Also so funktioniert das ja schon. Ich meine, klar, das ist dann noch Prediction, was das nächste Wort das Beste ist. Also welches Wort als nächstes das Beste ist, aber trotzdem ist es ja eine Generierung von etwas Neuem.
Ja, also da bin ich irgendwie noch nicht. Ich weiß, was du meinst, aber also wie gesagt, also es musste ja auf großen Datenmengen trainiert werden, und wenn du wirklich eine KI hättest, die aus sich selbst schöpfen kann, dann bräuchtest du das ja nicht unbedingt.
Ja.
Also. Und das ist ja der Unterschied von so einem Large Language Model, dass er halt auf basierendem Wissen dir Fragen beantworten kann. Und eigentlich beantwortet es dir ja auch nur Fragen.
Ja, aber also, ich meine, es lernt ja auch, ne? Ich meine, das ist ja, was Generative AI ist, dass du halt diesen Loop, ich meine, vorher hast du ja KI-Modelle einfach nur gebaut, du hast einen Datensatz gehabt, hast dann irgendwie gesagt, hier, baue mir nach den und den Kriterien ein Model daraus, und dann hast du ein Model gehabt. So, das stand aber halt einfach für sich und konnte nicht weiter lernen. Das ist ja genau das, was Generative AI dann kann, ne? Dass du am Ende halt diesen Feedback-Loop hast. Und das ist ja auch das, wo halt viele sagen, wo halt wirklich ein Problem herrscht. Weil wenn du jetzt sowas wie OpenAI oder auch Google in Zukunft bist, die halt extrem viel Feedback kriegen zu dem, was da gerade generiert wurde, dann werden deren Modelle natürlich noch mal um ein Vielfaches besser als einer, der halt gerade wieder bei nur den Daten anfängt, ne? Klar. Weil der hat ja im Zweifel den Input noch gar nicht und so, ne?
Ja, was ja auch passiert ist zwischendrin, ist ja, dass Facebook ihr Model komplett als Open Source veröffentlicht hat. Und dann sind Leute halt hergegangen, haben sich das Modell von Facebook genommen, was halt öffentlich war, und das ist halt bei OpenAI nicht der Fall. Also das heißt, die drunterliegenden Modelle sind nicht zugänglich, so, die sind proprietär, und das hat Facebook halt anders gemacht. Und dann sind Leute von, ich glaube, ja, von irgendeiner Universität halt hergegangen und haben das Facebook-Modell gegen ChatGPT trainiert und damit dann quasi ChatGPT geklont und das als Open Source zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich ganz geil. So. Und aber es ist ja trotzdem hinterher. Also es ist ja immer hinterher und nicht auf dem Stand, auf dem ChatGPT ist. Was ich da halt nur so als Gefahr sehe, ist, dass die KI ja selber nicht die Qualität der Informationen bewerten kann. Also weiß nicht, wenn das zum Beispiel jetzt selber das Web crawlt und auf irgendeinem Verschwörungsforum landet und sich dann die ganzen Verschwörungstheorien reinzieht und das irgendwie plausibel findet und dann auf eine Frage hin Verschwörungstheorien antwortet, ist das natürlich schon ein Problem. Oder auch alleine, wenn ich mir vorstelle, dass ChatGPT natürlich auch für die dunkle Seite der Macht genutzt wird, in dem Sinne, dass Spam-E-Mails auf einmal sehr viel besser werden, weil die Texte dann einfach viel besser werden, da nicht 1000 Rechtschreibfehler drin sind und du dir dann denkst, so, ja, okay, ist ein Scam und so Geschichten. Da sehe ich ein bisschen das Problem drin. Und dass das halt auch interaktiv funktionieren kann. Also, dass du dann über Chat ja auch Leute scammen kannst. Ne? Also, das finde ich schon crazy. Und was ich auch richtig verrückt finde, ist, dass es ja jetzt auch eine Text-to-Speech-KI gibt, die man mit seiner eigenen Stimme trainieren kann. Und dann kannst du quasi, ja, ich nenne es mal Text zu Stefan, quasi aus Text mich reden lassen. Und wenn du das dann irgendwie mit Scam-Telefonanrufen kombinierst und keine Ahnung was, also da gibt es noch ganz viele Sachen, die wirklich gruselig sind. Und es wird ja auch immer zum Schlechten verwendet. Ich sage jetzt nicht, dass man deswegen alles verbieten soll und so, sondern dass es eine natürliche Evolution der Dinge ist. Aber es ist halt nicht alles nur super, will ich damit sagen. Also absolut, man muss sich echt ein paar Gedanken machen. Oder auch, dass jetzt, gerade ist ja auch der Writers Guild Strike in Amerika. Also das heißt, die streiken für bessere Bezahlung. Das hat da jetzt mit zu tun, dass die für TV-Produktionen Tantiemen kriegen, wenn die Serie ausgestrahlt wird. Das ist bei On-Demand-Plattformen wie Netflix nicht so. Das heißt, da kriegen sie keine Tantiemen, werden aber genauso schlecht bezahlt wie im TV. Und das finden die halt unfair. Und die haben jetzt halt große Sorge, ja, dass die halt durch ChatGPT ersetzt werden einfach, weil du dann einfach sagen kannst, schreib mir mal ein Drehbuch zu der Folge. Hier sind die 40 Folgen vorher. So, schreib mir mal eine neue Folge. Und ja, also da gab es ja auch schon erste Versuche. Die sind so ein bisschen cringe tatsächlich, was da so rausgekommen ist.
Ja, aber das wird ja auch besser. Nicht gut, ne?
Ja, aber es wird ja auch halt besser. So, also ja. die Angst ist nicht ganz unberechtigt. Und ja. Die Frage ist halt auch, wie geht man als Gesellschaft damit um, dass KI ja durchaus weite Teile der Arbeitslandschaft verändern könnte. So, es gibt halt Leute, die sagen, ja, okay, das impactet vielleicht so, also eigentlich macht es jedem, der arbeitet, die Arbeit leichter. Das heißt, der Einzelne wird effizienter und das könnte den Fachkräftemangel so ein bisschen kompensieren, was so die positive Variante ist. Und die Leute, die das ein bisschen negativer sehen, sagen halt, ja, das wird in weiten Teilen Arbeitsplätze total überflüssig machen. Wie gehen wir dann mit den ganzen Arbeitslosen um? Und dann bist du wieder bei Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen und einer KI-Steuer vielleicht, was durchaus Sinn machen würde, dass du halt sagst, irgendwie, okay, Leute, die Firmen, die KI im großen Maßstab einsetzen, müssen darauf Steuern bezahlen. Und das wird dann benutzt, um Grundeinkommen zu bezahlen an Leute, die jetzt dadurch ihren Job verloren haben und sowas. Da muss man halt auch mal gucken, wie das so funktioniert, weil wir wissen ja, wie große Konzerne und Steuern zusammen funktionieren. Ja, ja. So,
weiß also ich nicht. Also ich bin auch der festen Meinung, dass es die, wie wir arbeiten, halt extrem verändern wird. Und wenn man mal ehrlich ist, macht es das ja schon. Also Tag heute bin ich schon ein anderer Entwickler oder whatever, als ich vor ein paar Wochen war. Ne, weil ich halt viel mehr Hilfe kriege, ich bin viel schneller und ich kann im Zweifel jetzt wahrscheinlich schon die Arbeit für vielleicht nicht ganz zwei machen, aber ne, dadurch, dass
aber
man
das
halt viel
du ja abgenommen schon. Also sagen wir vier jetzt.
Ja, ich würde sagen vier, ja. Ne, also es hat ja jetzt schon super viel verändert. Also die Zukunft ist schon da. Also es ist, aber ich find's nach wie vor super aufregend. Ich meine, klar, es hat auf jeden Fall auch seine Downsides und jedes Mal, wenn man darüber redet, kommt man irgendwie an den Punkt, wo man dann bei so einem Weltuntergangsszenario ist, wo ich mir auch mal einen Podcast so angehört habe. Das war auch sehr interessant. Aber das ist ja, sind ja alles so Spekulationen, das weiß man ja nicht, ne? Also.
Ja, aber ich meine, wenn die künstliche Intelligenz wirklich intelligent ist, ist die Antwort auf die Frage, was ist das Problem von diesem Planeten, einfach klar, und es ist die Menschheit. So.
Ja. Also, und die Menschheit hätte. Ja, da muss man auch nicht, muss man jetzt keine KI für sein, um das zu wissen. Nee. Ne?
So, also. Ne? Und irgendwann musste KI zu diesem Schluss kommen und dann bist du halt so bei Terminator und keine Ahnung was. Ja, und ja. Also, wenn man das jetzt noch kombiniert mit diesen Advancements von Boston Dynamics, die diese Roboter bauen, die ja mittlerweile auch jenseits von Gut und Böse sind. Also wenn ihr euch da nicht mal die neuesten Videos angesehen habt, wie ein echt menschgroßer Roboter parkourmäßig Backflips
Gerüst.
Macht.
Ist das dieser, der das Gerüst hochgeklettert ist,
ja, ne? Ja.
Und dann auch eine Latte richtig hinlegt und so.
Ja,
und,
ja.
Ja, boah, das fand ich
und
auch
klettert
richtig, also
und
das ist richtig gruselig.
Und, ja, ja, also das ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass du denkst, okay, ich suche mir die nächste Treppe, die ich hochlaufe und dann hänge ich den Roboter ab so. Also der, also ich könnte den, glaube ich, noch nicht mal ausdauermäßig abhängen, ja. Weil der mir einfach permanent auf den Fersen wäre. So.
Aber ganz ehrlich, dann hast du ja schon alles. Ich meine, du kannst Sprache generieren, dass du es nicht mehr merkst, dass es ein Mensch sagt oder eine KI. Ne, du hast Roboter, die können schon so laufen. Ja, jetzt. Ich meine, die sehen noch leider noch nicht so aus. Also was heißt leider noch nicht so aus wie, also
Gott sei Dank.
Wie echte Menschen. Du hast schon, da habe ich auch mal ein Video von gesehen, übelst gruselig, diesen Roboter, der wirklich diese Facial Expressions richtig hinkriegt, wo du wirklich auch, also du siehst klar noch, dass es dass eine Maschine ist, aber es ist wirklich gruselig echt, dass der Grimassen ziehen kann und auch auf Basis von GPT schon Antworten generiert, da die Emotionen reinbringt und das dann quasi auch wirklich so wiedergibt mit einer künstlich generierten Stimme. Ne? Und wenn du das jetzt zusammenbringst, ja, dann hast du ja schon iRobot. Dann
ja.
Ist es schon soweit.
Also das wird halt echt noch richtig gruselig so. Ne? Ja. Ich meine, also für uns.
Aber ich sag dir eins, Stefan, wenn es einen Bot gibt, wenn es sowas gibt, der dir abnimmt, saugen, weil Saugroboter sind alles scheiße, meiner Meinung nach, der dir abnimmt, Wäsche zu waschen, Wäsche zu trocknen und die zusammenzulegen, ey, ich kauf den sofort. Ist mir scheißegal. Also selbst wenn er dann irgendwie noch, vielleicht kann er noch irgendwie, weiß ich nicht, Geschirrspüler ausräumen. Diese ganzen ich kauf den sofort, ich nimm den. Ist mir egal,
ja,
wie teuer der ist.
Also, ja, also da, ich bin auch gespannt, was danach so kommt. Ich meine, demnächst haben wir vielleicht auch einfach Kriege, die einfach so olympiamäßig über Robotermannschaften ausgetragen werden oder keine Ahnung was. Also ich finde es ja auch sehr gut, also zum Beispiel auch die Arbeit, die mir ChatGPT jetzt gerade abnimmt, ist auch die Arbeit, wo ich jetzt keine große Passion für habe, weil es halt
so
wiederkehrende Arbeit ist oder stumpfe Arbeit oder langweilige Arbeit oder keine Ahnung was. Und da ist es halt auch sehr gut. Und ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht. Ich bin jetzt nicht so besorgt, dass ich denke, ja, alle Programmierer werden sofort ihren Job verlieren und alle werden ihren Job verlieren. So, das glaube ich nicht. Ich bin, glaube ich, auch eher so positiv gestimmt, dass das vielen den Job einfach erleichtert und dass die halt vielleicht mit ihrem Pensum besser klarkommen.
Was glaubst du denn, ist die Programmiersprache der Zukunft? Habe ich auf dem Vortrag, also das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht. Programmiersprache der Zukunft, was ist das? Deiner Meinung nach?
Ja, wahrscheinlich Text, ne?
Also ja, einfach Englisch oder Deutsch oder was auch immer du sprichst. Also, du brauchst halt kein Note mehr, du brauchst kein C-Sharp mehr, schreibst einfach Englisch.
Ja.
Ja, das finde ich auch super abgefahren, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Also.
Ja. Wobei auch da gibt es ja halt Interpretationsspielräume und Ungenauigkeiten und keine Ahnung was. Also da ist halt auch die Frage, ob da die natürliche Sprache der beste Weg einfach ist. Also es wird halt nie, glaube ich, nativ die Sprache dann sein. Das wird ja immer in irgendwas übersetzt werden.
Irgendwie binär, klar.
So, ne? Ja. Aber ja, das muss man halt mal sehen. Also dann hast du noch ein ganz anderes Level von potenziellen Missverständnissen, die es da geben kann, die dann auch dazu führen, dass, keine Ahnung, also wenn man sich das mit so einem Operationsroboter vorstellt und dann so, nee, du solltest irgendwie den Zeh amputieren und nicht das Bein oder so. Aber ja, also da brauchen wir ja, denke ich, noch einen Moment für. Ja. Aber ich bin gespannt. Ich bin verhalten optimistisch mit ein bisschen Skepsis.
Ihr könnt ja mal uns schreiben. Ich meine, wir haben ja auch eine Webseite, die Stefan liebevoll mit Hugo aufgesetzt hat. Ich glaube, dazu haben wir auch schon eine Folge mal vor einiger Zeit aufgenommen zum Thema Hugo. Könnt ihr gerne reinhören. Also schaut gerne auf blame.fm vorbei.
Meldet euch im Discord.
Meldet euch im Discord. Denkt. Wir haben auch einen Discord.
Was sind eure Erfahrungen mit ChatGPT? Was sind eure Einschätzungen? Wofür benutzt ihr es? Oder wollt ihr es vielleicht gar nicht benutzen? Würde mich interessieren. Für diese Woche verabschieden wir uns und wir sind alle gespannt, in welcher Konstellation wir uns in den nächsten 2 Wochen hier wiederfinden werden.
Es wird spannend. Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Gehabt euch wohl. Bis bald. Ciao.
Ciao.